Also vielen, vielen Dank an alle, die hier mitmachen. Ja, es fährt ein Zug nach nirgendwo, Lebensreise und Lebensziel. Für den Anfang mal das hier. Ein Rentner sitzt im Park auf einer Bank und beobachtet zwei Arbeiter. Die graben ein Loch, gucken 10 Minuten in das Loch rein, dann schaufeln sie das Loch wieder zu. Und dasselbe wiederholen sie 5 Meter weiter. Und dann 5 Meter weiter tun sie dasselbe nochmal, graben ein Loch, gucken rein, dann schaufeln sie das Loch wieder zu. Der Rentner wundert sich, geht hin und fragt die, sagt mal, was macht ihr denn da? Die Arbeiter sagen, wir setzen Bäume. Wie Bäume? Ja, sagen die, aber der Kollege, der sonst immer die Bäume holt, der ist heute krank. Okay, man könnte sich fast fragen, ob das nicht so den Zeiten der sozialistischen Planwirtschaft entstammt. Arbeit nach Plan, stupide ausgeführt, ohne Sinn und Verstand. Ich hoffe, ganz so schlimm ist es bei euch im Beruf nicht. Aber nicht wenige Menschen haben das Gefühl, dass ihr Beruf wenigstens in Teilen sinnlos ist. Dass sie halt in einem Zug sitzen und der fährt und sie machen halt mit, weil irgendwie muss man ja auch sein Auskommen haben. Aber eigentlich ist es nicht das, was sie wirklich machen wollen. Sie möchten aussteigen, aber wie und wohin? Die Lage ist paradox. Nie zuvor konnten Menschen in den westlichen Ländern so frei darüber entscheiden, was sie beruflich tun möchten. Und nie zuvor waren so viele Menschen unglücklich in ihrem Beruf. Jeder 7. ist überzeugt davon, im falschen Beruf zu sein. Und ungefähr jeder 5. hat innerlich schon gekündigt. Das heißt, er hat überhaupt keinen Bezug mehr zu dem Unternehmen. Er führt nur noch seine Arbeit nach Plan aus. Noch vor 100 Jahren war Berufstätigkeit irgendwie was ganz anderes. Da war relativ klar, der Sohn des Schusters wird auch wieder Schuster. Der Arztsohn sollte natürlich die Praxis übernehmen. Der Sohn des Maurers lernte das Maurerhandwerk. Das war alles relativ vorgegeben, für Frauen sowieso. Ne? Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das dann anders entwickelt. Und da erst entstand so die Idee, dass Arbeit nicht nur das nötige Geld nach Hause bringen soll, sondern eben auch Sinn stiften soll. Und heute haben wir klare Anforderungen an den Beruf. Er soll sinnvoll sein, er soll die eigenen Talente fordern und am besten noch stimulieren und er soll die eigene Persönlichkeit entfalten helfen. Das sind so mehr oder minder die Vorstellungen, die wir alle vom Beruf haben. Und das hat letztlich auch gute Gründe. Was ich beruflich mache, hängt viel mit dem zusammen, auch wie meine Lebenszufriedenheit ist. Bei der Lebenszufriedenheit, bei der beruflichen Zufriedenheit geht es um 4 Faktoren. Der Beruf bringt uns Ansehen, er bringt uns soziale Kontakte, er strukturiert den Tag und er stiftet Sinn. Interessanterweise haben die Forscher herausgefunden, dass das verdiente Geld dabei kaum eine Rolle spielt. Natürlich muss man sein Auskommen haben. Und bei den meisten Berufen in Deutschland ist das auch der Fall. Aber ob man sich dann den 2. und 3. Urlaub im Jahr leisten kann, ob man den teuren Sportwagen hat und die fette Rolex, das macht tatsächlich für die Lebenszufriedenheit nichts mehr aus. Fand ich sehr, sehr spannend, das herauszufinden. Und vor allem macht es dann nichts aus, wenn man den Beruf, den man ausübt, nicht als sinnstiftend erlebt. Wenn man das Gefühl hat, das, was ich tue, ist völlig sinnfrei, dann tröstet mich auch das dicke Konto nicht. Und letztlich hat es auch Folgen. Wer unglücklich ist im Beruf, ist weniger produktiv. Klar, warum soll man sich auch engagieren? Und er ist auch öfter krank. Und inzwischen hat sich so ein ganz eigener Berufszweig entwickelt. Der Karriereberater, der Coach. Und was meint ihr, wer die besten Kunden beim Karriereberater sind? Habt ihr Vorschläge? Keine Idee? Ja, einfach reinrufen. Ne, Theologen sind es tatsächlich nicht. Manager kommt hier, ja, noch eine andere Idee? Banker wird hier gesagt. Also die meistens da sind, sind vom Studium her Betriebswirte, Ingenieure und Juristen. Und das sind spannenderweise sehr einkommensstarke Berufe. Und trotzdem findet man genau da die meisten unglücklichen Menschen. Und ganz viele, wenn sie dann beim Karriereberater sitzen, ganz viele erzählen dann davon, dass sie halt so nach dem Schulabschluss nur so eine ganz vage Idee hatten, was sie denn werden könnten. Naja, man hat ja auch mit 18, 20 Jahren kaum eine Vorstellung vom Berufsleben. Also fängt man dann an, das zu studieren, was nicht so völlig falsch sein kann, was auch viele machen und was am Ende Geld bringt. Betriebswirtschaft, Ingenieurswesen oder Jura. Und das sind im Übrigen auch bei den Eltern sehr anerkannte Studiengänge. Klar, wer sich für Betriebswirtschaft entscheidet, der erntet Anerkennung. Wer Krankenpfleger werden will, der muss diese Entscheidung erstmal verteidigen. Das ist schon was anderes. Auch wenn das Krankenpflegersein jemandem vielleicht eher liegt. Und dann geht es so weiter, man macht das Studium, man will dann endlich fertig werden, dann will man endlich einen Job haben und nach ein paar Jahren im Beruf fängt man an zu vergleichen. Was ist das, was ich eigentlich aus meinem tiefsten Inneren will? Und was ist das, was ich tue? Und wenn diese beiden Positionen sehr weit auseinander liegen, dann hast du ein Problem. Der amerikanische Psychologe und Wirtschaftsnobelpreisträger David Kahneman sagt, Glück erlebt man in den Momenten, in denen man die Aufmerksamkeit auf etwas Angenehmes richtet. Und je öfter am Tag ich meine Aufmerksamkeit auf etwas richten kann, was ich als angenehm, als produktiv und als sinnstiftend erlebe, desto zufriedener bin ich am Ende des Arbeitstages. Und wenn man ständig nur Sachen macht, die einem keinen Spaß machen, klar, ist man am Ende des Tages auch einfach nur froh, dass man endlich den Stift fallen lassen kann. Wobei man natürlich auch klar sagen muss, nur Spaß im Beruf, das gibt's nicht. Der Pegel der Unlust, der kann natürlich steigen, aber es gibt in jedem Beruf Dinge, die man tun muss und die nicht so richtig Spaß machen. Aber gucken wir uns das nochmal an. Manche Menschen haben also von vornherein den falschen Beruf ergriffen. Bei anderen Menschen ist es so, dass sie ein Ziel verfolgen, es erreichen, den Beruf haben und dann nach ein paar Jahren feststellen, eigentlich füllt mich der Beruf nicht mehr aus, weil ich mich verändert habe. Ist gar nicht so ungewöhnlich, denn mit 20 hat man andere Träume als mit 40. Und damit auch andere Traumberufe. So ging mir das zum Beispiel. Ich fand am Anfang den Journalismus wirklich klasse. Dieses Tempo in der Arbeit, dass man wirklich ganz schnell an einem Tag jemanden anruft, rausfährt, den interviewt, dann ja den Bericht schneidet, vertont, abends ins Fernsehen bringt, tschakka. Ja, da siehst du, was du geschafft hast. Und ich fand es klasse, in so einem hohen Tempo kreativ zu arbeiten, fand ich super. Und als ich dann beim Hessischen Rundfunk war, war mir schnell klar, ich will eigentlich nicht nur Filme machen, ich will auch selber auf dem Bildschirm. Gehört vielleicht auch ein bisschen Eitelkeit dazu, ich gebe es zu, aber ja. Ich habe eine Weile dafür gebraucht, habe darauf hingearbeitet. Irgendwann durfte ich dann mal eine Live-Schalte machen. Irgendwann kam ein Casting für die Moderation. Mit 32 war ich da, war Moderatorin und dachte, super, jetzt bist du da. Aber dieses sehr schnelllebige Tagesgeschäft im Journalismus, das fand ich irgendwie dann doch nicht mehr befriedigend. Also so auf Dauer, das ging so schnell, in so einem hohen Tempo. Manchmal wusste ich freitags überhaupt nicht mehr, was ich montags und dienstags gemacht hatte. Und irgendwie fehlte mir der Tiefgang. Und dann hatte ich sogar noch gedacht, naja, als Moderatorin hast du nochmal andere Aufgaben, aber als Moderatorin war ich eigentlich noch weiter weg von Menschen. Das ist so ein verrückter Job eigentlich. Man steht in so einem Studio, wird total schön zurechtgemacht, wird von Licht angestrahlt, aber eigentlich ist es ein technisch kühler Raum und man spricht in ein schwarzes Loch und tut so, als wäre man freundlich zu Menschen. Ich hatte irgendwie immer so ein Quadrat im Kopf, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jeden Tag mir das vorstellen, dass dahinter irgendwo die Menschen zu Hause auf ihrem Sofa sitzen. Und irgendwie war ich unzufrieden, weil mir der tatsächliche Kontakt zu Menschen fehlte. Und es war dann ein ziemlich schmerzlicher Prozess, bis ich mir selber eingestanden hatte, das ist nicht mehr mein Traumberuf. Ich will ihn nicht bis zur Rente machen. Und weil ich es nicht wollte, habe ich auch gespürt, ich kann es auch nicht. Und dann musste ich meine Weichen neu stellen. Dann musste ich neu überlegen, was soll ich denn stattdessen machen? Und ehrlich gesagt hatte ich erstmal keine Ahnung. Natürlich hätte ich irgendwo Pressesprecherin werden können, aber das fand ich auch nicht so sonderlich herausfordernd. Und eigentlich ging es mir lange Zeit so, wie hier beim Puzzle. Ich hatte so das Gefühl, ich habe so einen Riesenberg von Puzzleteilen. Natürlich habe ich so einen schönen, klar umrissenen Rand. Norbert guckt schon ganz verzweifelt bei den vielen Puzzleteilen, ne? Natürlich hast du irgendwie so einen klar umrissenen Rand. Du hast auch so eine Vorlage und denkst, ja, so müsste es doch gehen. Und irgendwie hast du ein Bild im Kopf und merkst aber, es funktioniert irgendwie nicht. dann hast du so ein Teil in der Hand und denkst so, ja, wo kann es denn jetzt hingehören, und puzzelst und musst es dann doch wieder weglegen. Und das hat mich echt erinnert an den Satz von dem Theologen Kierkegaard, der sagt, man muss das Leben vorwärts leben, aber man kann es nur rückwärts verstehen. Rückwärts verstehen, ja, nein, man muss es ist rückwärts leben, vorwärts leben, rückwärts verstehen. Vorwärts leben heißt einfach, dann habe ich so ein Puzzleteil in der Hand und muss es wieder weglegen, weil ich nicht weiß, wo es hingehört. Aber irgendwann später findet es seinen Platz. Irgendwann später weiß ich, wozu ich meine Gaben benutzen kann. Und falls jemand von euch gerade in so einer Situation ist, dass er einfach nicht weiß, wohin eigentlich mit mir und wo könnte ich weitermachen, dann würde ich auf jeden Fall dazu ermutigen, sich in Ruhe Zeit zu nehmen, um das rauszufinden. Was ist mein Ding und was passt zu mir? Jeder Mensch hat eine ganz eigene Kombination aus Gaben und Begabungen. Und manchmal braucht man auch wirklich viel Zeit, um das erstmal zu sortieren. Und es ist auch noch so, im Lauf des Lebens kommen diese Begabungen auch unterschiedlich stark hervor. Sachen, die ich mit 20 total gut konnte und mochte, kann ich mit 40, 50 immer noch, aber vielleicht will ich sie nicht mehr so machen. Ich habe damals viel gesucht und gebetet. Ich habe schon immer gemerkt, es zieht mich zur Kirche. Aber ich hatte in meiner Kindheit nicht nur gute Erfahrungen mit Kirche und mit Pfarrern gemacht. Und deshalb habe ich ganz lange Zeit klar gedacht, definitiv, ich will nicht Pfarrerin werden. Aber es war schon für mich so, der Tiefgang, den ich im Journalismus so vermisst habe, den habe ich in der Gemeinde gefunden. Vor allen Dingen in Hauskreisen, in Gebetskreisen, wo man sich ausgetauscht hat. Auch immer wieder in den Predigten, die ich so spannend fand. Ich fand es auch total toll, dass ich in der Andreasgemeinde gerade bei Andi Drama, beim Go Special, so die kreative Seite ausleben konnte. Aber ich muss schon sagen, ich habe 1,5 Jahre lang gesucht, bis ich eine Ahnung hatte, wo ich hin will. Und ich habe diese 1,5 Jahre auch als ziemlich zäh empfunden. Ich habe mir damals auch so verschiedene Ratgeberbücher gekauft und habe schon auch gemerkt, da sind echt Fragen drin, die einem helfen, weil man muss dann wirklich so seinen Koffer einfach auch mal aufmachen und gucken, was habe ich denn drin in meinem Lebenskoffer, was kann ich, was würde ich gerne noch machen. Es gab so 3 Fragen, die ich als hilfreich empfunden habe. Die eine war, welches Projekt, welche Arbeit hat mir wirklich Freude gemacht, wo gehe ich so richtig drin auf oder wo bin ich mal voll drin aufgegangen. Das zweite war, was fragen eigentlich Bekannte und Freunde bei mir ab? Das ist nochmal so was Spannendes. Das ist meistens nicht das, was meine berufliche Qualifikation ist. Aber es gibt schon Sachen, die immer mal wieder gefragt oder gefordert werden. Das könnte auch ein Hinweis sein auf einen neuen beruflichen Weg. Und der dritte Punkt ist, was war mir als Kind besonders wichtig? Und da habe ich tatsächlich auch gemerkt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Denn das, was man als Kind geliebt hat, gibt immer einen Hinweis auf das, was man als Erwachsener will. Wenn du als Kind Winnetou total toll fandest, dann musst du jetzt nicht Winnetou sein und auch nicht durch die Prärie reiten. Aber es geht dann darum, den entscheidenden Punkt rauszufinden. Was findest du toll? Ist es dieses wilde Leben abseits unserer Zivilisation? Oder ist es das Eintreten für Ehre und Gerechtigkeit? Und das, was da der wichtige Punkt dran ist, das muss auch in deinem späteren Berufsleben oder in deinem späteren Leben irgendwie vorkommen. Es muss nicht der Hauptberuf sein, aber es muss einen Platz haben. Ganz wichtig für die eigene Zufriedenheit. Nebenbei gesagt, mein Kinderwunsch war immer Schauspielerin werden. Habe ich lange von geträumt, wobei ich dann auch gemerkt habe, nee, wirklich Schauspielerin will ich gar nicht werden. Beim Fernsehen hatte ich das so ein bisschen, da war es eigentlich immer wieder dieselbe Rolle. Gut, unterm Strich könnte ich es eigentlich so zusammenfassen. Ich bin das, was man eine Rampensau nennt. Bin ich halt, ja. Ja, in diesen 1,5 Jahren, wo ich so stark auf der Suche war, habe ich mich auch begleiten lassen immer wieder. Und ich fand es auch wichtig, Unterstützung dabei zu haben, Menschen zu haben, die mir ein bisschen geholfen haben, meine Fragen zu sortieren. Ich habe auch sehr viel gebetet, sehr viel mit Gott gerungen. Und eigentlich hatte ich immer so die Vorstellung, es muss doch jetzt mal irgendwie so die Stimme vom Himmel kommen, die mir sagt, Alrun geht diesen Weg. Und leider kam sie nie. Heute weiß ich aber auch, das Ganze war einfach eine Zeit des Reifens und der Auseinandersetzung und ich habe sie gebraucht. Und wäre ganz schnell diese Stimme gekommen, dann hätte ich wahrscheinlich nur das Diskutieren angefangen. Ich habe damals auch lange überlegt, wer sind eigentlich meine Vorbilder, an wem orientiere ich mich. Ich weiß auch heute, es war gut, ein Vorbild zu haben, aber ich habe damals auch gemerkt, irgendwann musste ich mein Vorbild mal auf die Seite stellen. Ich habe dann so gemerkt, es zieht mich zur Kirche hin, ja, und vielleicht doch Pfarrerin werden, ja, könnte ja sein, aber mein Problem war mein Vorbild. Und mein Vorbild, sage ich ganz offen, war Klaus Douglas. Ich fand ihn so toll als Pfarrer. Wenn ich was gefragt habe, habe ich immer eine biblisch begründete Antwort bekommen. Ich fand seine Predigten toll und ich hatte immer das Gefühl, der hat auch im Gebet einen wirklich guten Draht zu Gott. Der hört sehr oft was von Gott. Und ich habe nur gedacht, wow, ob ich jemals so predigen kann, keine Ahnung. Ich bin nicht so fromm, ich höre nicht so viel von Gott. Vergiss es, ich kann nicht Pfarrerin werden. Aber irgendwie hat es mich dann doch immer wieder, ich habe mich dieser Gedanke beschäftigt und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich sagte, okay, ich bin nicht so gut wie Klaus. Ich habe das, was ich habe, aber das bringe ich ein. Gott, das halte ich dir hin. Und ich setze jetzt mal noch ein Studium drauf und guck mal, was ich draus machen kann. Und du musst mir dabei helfen. Dazu eine Anekdote, habe ich übrigens auch von Klaus, aber sie hat mir auch sehr geholfen. Vor seinem Ende sprach der Rabbi Sussja, in der kommenden Welt werde ich nicht gefragt werden, warum bist du nicht Mose gewesen? In der kommenden Welt werde ich gefragt werden, warum bist du nicht Sussja gewesen? Ich glaube, das ist sehr gut, um sich im Leben zu orientieren. Du wirst im Himmel nicht gefragt werden, warum bist du nicht so toll gewesen wie X oder Y, sondern warum bist du nicht Susanne und warum bist du nicht Peter und warum bist du nicht Friedrich gewesen? Warum bist du nicht du selbst gewesen? Im Vertrauen darauf konnte ich dann auch meinen Weg gehen und wusste dann irgendwann, okay, ich gehe jetzt mal zu diesem Gleis, ich probiere es aus, habe dann neben dem Beruf noch das Theologiestudium durchgezogen und erst danach habe ich die Hessenschau verlassen. Das Vikariat begonnen, ab kommendem Jahr werde ich Pfarrerin sein. Ehrlich gesagt waren das von der Erkenntnis, ich kann diesen Beruf nicht mehr machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mal angekommen sein werde, insgesamt 8 Jahre. Und ich bin kein geduldiger Mensch. Ganz im Ernst. Eigentlich bin ich der Typ, gib mir Geduld, aber ein bisschen plötzlich. Aber manche Sachen brauchen ihre Zeit. Eine Geschichte, die mir bei dem Ganzen auch immer weitergeholfen hat, ist die von den anvertrauten Talenten. Jesus hat sie seinen Jüngern erzählt. Ein Herr will auf Reisen gehen und er ruft 3 seiner Knechte zu sich und beauftragt sie, sein Vermögen zu verwalten. Der erste bekommt 5 Talente. Talent nannte man damals eine bestimmte Maßeinheit Geld. Also der erste bekommt 5 Talente Silbergeld. Der zweite bekommt 2 Talente. Der dritte bekommt 1 Talent. Der Herr geht auf Reisen. Der erste Knecht fängt sofort an zu wirtschaften, ist auch echt gut darin und er macht aus den 5 Talenten 10. Der zweite Knecht ist auch sehr fleißig. Aus 2 Talenten macht er 4. Auch er verdoppelt das, was er hat. Darf ich nicht länger, oder was? Doch. Okay. Der dritte sagt, ich traue mich nichts und er vergräbt das Geld. Dann kommt der Herr zurück von seinen Reisen und ruft seine Knechte wieder zu sich und fragt sie, was sie denn gemacht haben. Und der erste weist vor, was er geschafft hat. Aus 5 hat er 10 gemacht und der Herr lobt ihn und sagt, du hast gut gehandelt. Ich will dich über viel setzen. Das heißt, ich will dir mehr Verantwortung geben. Ähnlich beim zweiten, auch der wird gelobt und bekommt dann mehr Verantwortung. Der dritte hat das Geld wieder ausgegraben, gibt es seinem Herrn mit den Worten, du bist so ein strenger Herr, du nimmst manchmal, wo du nicht gesät hast, ich hatte Angst vor dir, ich habe das Geld nur vergraben, hier hast du es zurück. Und der Herr sagt, hey, sag mal, du hättest es wenigstens zur Bank bringen können. Zu den Geldwechslern damals, dann hätte es wenigstens noch Zinsen abgeworfen, aber nur vergraben. Und er wirft diesen Knecht raus. Man könnte meinen, das Ganze wäre ein Gleichnis für Banker, aber ich glaube nicht, dass der Fokus hier auf dem Geld liegt. Für mich heißt das nicht von ungefähr Talent, weil es geht einfach um ganz bestimmte Gaben, die wir bekommen haben. Und wie gesagt, jeder hat eine ganz eigene Kombination aus Gaben. Und es geht darum, genau das zu entwickeln. Natürlich hat das auch mal mit Risiko zu tun. Ja. Und no risk, no fun. Ja. Das ist einfach so. Ich merke ganz oft, ich werde auf meine Biografie und diesen Berufswechsel von ganz vielen Menschen angesprochen. Und ganz oft geht's mir dann so, dass Leute mich was fragen. Ich fange dann an zu erklären und eigentlich schon nach zwei Sätzen setzt der andere ein und sagt dann so, ja, ich würde ja eigentlich auch gern was anderes machen, aber ich muss ja jetzt das Haus abbezahlen und ich will den Kindern ja auch was bieten können und ja, das geht jetzt halt nicht anders. Und ich denke dann so, ja, hat alles seine Berechtigung. Aber irgendwo hast du selber doch eine Sehnsucht. Irgendwo hast du selber doch den Wunsch nach Veränderung. Was hast du von deinem super toll abbezahlten Einfamilienhaus, wenn du da drinnen sitzt und unglücklich bist? Was hast du von deiner Sicherheit als Beamter, wenn du eigentlich gar kein Lehrer sein willst? Ich glaube, diese Sehnsucht, sich zu verändern und neu gefordert zu werden, die wohnt uns Menschen inne. Und vielleicht geht's ja auch nicht um einen völlig neuen Beruf, sondern nur um eine neue Richtung oder um eine neue Gewichtung. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, eine Ex-Kollegin vom Hessischen Rundfunk, der ging's ähnlich, die war auch immer wieder unzufrieden. Sie hat dann aber für sich entschieden, sie möchte den Beruf nicht aufgeben. Irgendwie hat er ihr doch auch noch was gegeben. Aber sie hat noch was anderes dazu gesucht. Und sie hat sich dann ausbilden lassen zur Hospizhelferin. Und jetzt begleitet sie sterbende Menschen. Und ich sage euch, da findet ihr Tiefgang und Ehrlichkeit. Nirgends sind Menschen so ehrlich wie im Angesicht des Todes. Und sie hat ihre Arbeit etwas reduziert, verdient dadurch weniger Geld, aber sie ist insgesamt einfach zufrieden. Eventuell muss man bei so einer Umschichtung auch auf was verzichten. Aber ich glaube, solange man finanziell nicht bei Null landet, ist viel mehr möglich, als man denkt. Ich hatte auch unsichere Zeiten. Ich wusste anfangs überhaupt nicht, ob ich dieses Theologiestudium neben dem Beruf schaffe. Ich habe es auch am Anfang meinen Kollegen verheimlicht. Bei mir kam dann noch dazu, dass ich im Lauf des Lebens habe ich, also je älter ich wurde, desto höher wurde auch meine Prüfungsangst. Und das zweite theologische Examen war für mich echt ein Riesenberg. Aber ich habe so viel Neues gelernt, so viel mich selbst weiterentwickelt, so viel tolle neue Menschen kennengelernt. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass Gott solches Suchen mit Wohlwollen anschaut. Er hat uns diese Talente mitgegeben. Und im Übrigen, er ist doch unser Vater. Und welcher Vater freut sich nicht, wenn seine Kinder möglichst viel von sich ausprobieren wollen und gucken wollen, wie sie im Leben stehen, gucken wollen, wie sie sich entwickeln. Und zum Schluss noch ein Gedanke des Theologen Albrecht Goos, der mich über weite Strecken begleitet hat. In der Tiefe liegen Perlen. Darum sei nicht ungehalten, wenn Gott dich in die Tiefe führt. Danke fürs Zuhören.